The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Freundschaft, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Kundschafter des Friedens, der am 23. Januar in den deutschen Kinos startet. Der neue Film von Robert Thalheim, was mich ein bisschen überrascht. Vielleicht kennt ihr das, man hat einen Film gesehen und findet den Film ganz interessant und man denkt sich so, man behält den Regisseur, die Regisseurin im Auge, tut's aber nicht. Und 20 Jahre später gefühlt dreht er dann Sachen wie TKKG und halt eben jetzt Kundschafter des Friedens 2. Aber bevor wir über den Film reden, erstmal hallo Lida.
Hallo, hier ist Lida, eure Kundschafterin des frohen Films.
Ach, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil, der 2017 erschienen ist, nicht gesehen. Ich wollte es im Vorfeld nachholen, ich habe es nicht geschafft. Ich war tatsächlich ein bisschen verwundert. Ich hatte den Titel schon mal hier und da wahrgenommen, wusste aber tatsächlich nicht, worum es geht und musste dann feststellen, zumindest bei mir in der Filmblase, dass der durchaus recht erfolgreich und vor allem auch recht beliebt war. Lida, was ist denn deine Erinnerung an Kundschafter des Friedens 1?
Also tatsächlich war die ganze Filmsichtung von 2, damit greife ich hoffentlich noch nicht zu sehr vor, fast ein Déjà-vu. Denn alles, an was ich mich noch erinnern konnte, kam wieder vor. Nur, dass es jetzt noch ein paar mehr Figuren gab. Aber allgemein würde ich sagen, hatte Kundschafter des Friedens 1 noch mehr den Fokus wirklich auf die deutsche Geschichte, während der zweite Teil sich jetzt doch mehr an der Agentenkomödie orientiert.
Kurz erklärt, Kundschafter des Friedens, so wurden DDR-Agenten gerne genannt.
Genau, der Begriff ist kein Fantasiewort, auch wenn manche es vielleicht glauben, es ist der reale DDR-Begriff für Spione.
Und da wundern die sich, dass das mit dem Sozialismus nicht funktioniert hat, ne? Naja, gut. Die Handlung von Kundschafter des Friedens 2 kann ich wie folgt beschreiben. Die längst natürlich pensionierten ehemaligen Top-Agenten der DDR kommen wieder zusammen. Grund ist, weil Anführer Falk damals eine Liebschaft hatte mit der Tochter seines Chefs. Die Tochter wird gespielt von Corinna Harfouch. Die lebt mittlerweile in Kuba und bittet jetzt Falk und seine Kompagnons, das Testament ihres Vaters zu stehlen. Und das ist im Grunde nur der Anfang für diese, ja, ich sag's mal, Abenteuergeschichte, die tatsächlich weitestgehend unter dem sonnigen Himmel in Kuba spielt. Ich weiß gar nicht, ob er da gedreht worden ist, das sei jetzt hier auch nicht weiter wichtig. Was ich im Vorfeld sagen kann, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ich hatte keine wirklichen Probleme damit, da zurechtzukommen, weil der Film in den ersten 10, 15 Minuten wirklich die Figur nochmal gefühlt von der Pike auf vorstellt. Das Einzige, was erwähnenswert ist, im ersten Teil gehörte noch Michael Gwisdek zur Besetzung, der ist ja leider verstorben. Quasi als Ersatz wurde dann hier Katharina Thalbach als Technikexperte Tamara eingefügt. Hast du der Handlungsbeschreibung noch irgendwas hinzuzufügen, Ida? Habe ich irgendwas Signifikantes vergessen?
Vielleicht sollten wir zumindest der Vervollständigung halber erwähnen, dass nämlich der Grund, warum das Testament geklaut werden soll, ist, dass angeblich eine kubanische Erbschleicherin den Vater auf dem Sterbebett in geistiger Umnachtung dazu gebracht hätte, ein zweites Testament aufzusetzen, aber der rechtmäßige Wille sei im ersten Testament festgehalten.
Ganz genau, vielen Dank. Ja, was soll ich über diesen Film sagen? Es ist halt wieder dieses klassische hab mal Lust auf Ostalgie, hier bitte. Diesmal halt eben eingebunden in eine Agentengeschichte und auch dieser Kniff, nenne ich es mal, dass die Agenten eben kein James Bond sind, sondern halt ältere Herrschaften, ist jetzt auch nicht so neu. Es ist tatsächlich ein Film, den ich vermutlich 10 Minuten, wenn wir diese Besprechung hier beendet haben, schon wieder vergessen habe. Und auch wenn ich durchaus neugierig auf den ersten Teil war, der zweite Teil weckt in mir jetzt nicht wirklich das Interesse, diesen nachzuholen. Wie ist es bei dir?
Ja, gut, nun habe ich den ersten Teil schon gesehen, daher
aber
ich habe sicherlich nicht das Interesse, den jetzt mir nochmal anzugucken. Und wie gesagt, man hat hier ein großes Doppelungsgefühl. Wer also den ersten Teil sehr mochte, der wird sich sicherlich auch im zweiten recht solide amüsieren. Ich persönlich finde diese ganze Ostalgie-Sache schon per se nicht besonders komisch und fragwürdig. Und dann gibt es doch einfach zu viele Dinge, gerade hier im Film, die der erste noch relativ elegant umschifft hat, die einen hier aber unangenehm aufstoßen. Und das fängt schon an bei dieser ganzen kolonialistischen Attitüde und wie Kuba wirklich ohne Ironie als sonniges Paradies dargestellt wird. Und man sich echt denkt, also Leute, ihr habt ja wirklich gar keinen Plan, wie die Lebenszustände auf Kuba sind. Nun ist da nicht alles furchtbar, aber dass die Leute sich da nur wirklich zurücklehnen und jeder hat ein Lächeln auf den Lippen und trägt irgendwie so ein Hawaii-Hemd, also das ist dann wirklich das billigste Klischee, das man sich denken kann. Und das Ganze noch verpackt in einen Plot, wo die weißen Urlauber oder Agentenurlauber, hier ein bisschen von beidem sind sie ja, dahin kommen und dann den Einheimischen bei Dingen unter die Arme greifen, bei Problemen, die sie ohne den Eingriff der Kolonialisten gar nicht hätten. Also schon allein dieses ganze Erbe und dass niemals die Frage gestellt wird, sag mal, wie sind die eigentlich an ihr ganzes Geld gekommen und was sind das eigentlich immer für Deutsche gewesen, die sich nach Südamerika absetzen? Da haben wir ja ganz, ganz böse Erinnerungen. Also das, ganz arg, ganz arg.
Ja, ich muss auch sagen, es gab da so ein paar, also ich bin diesem Film an sich nicht böse, aber er hat schon so ein paar Momente, wo ich auch dachte, oh, das geht jetzt in so eine Richtung, die finde ich jetzt eher unsexy. Also wenn dann wirklich auf so einem Urlaubsparadies halt wirklich dann die ganzen deutschen oder europäischen Touristen in ihren Bermuda-Shorts und Bikinis dann irgendwie einen Aufstand nachspielen, weil sie irgendwie nicht aus dem Schwimmbad rauskommen. Oh, das war schon eher fremdscharmäßig als alles andere. Was ich dem Film auf jeden Fall zugute halten muss, da bin ich halt, vielleicht weiß ich, ob es ein Schwachpunkt von mir ist, er hat halt eine sehr starke Besetzung. Also Henry Hübchen gucke ich mir immer gerne an und ich glaube, für mich, Corinna Harfouch ist meine favorisierte deutsche Schauspielerin. Die finde ich immer famos. Und die wissen auch, glaube ich, in was für eine Art von Film sie daher spielen. Letztlich ist das hier eine komplette Posse. Dass es eine Posse ist, entschuldigt nicht alles. Es gibt ein paar Verfehlungen, die mir persönlich aufgefallen sind. Zum Beispiel, wir haben hier Wilfried Latzeder, der endlich mal wieder auf was zu tun bekommt, weil er gefühlt in den letzten Jahren, zumindest aus meiner Wahrnehmung, nun irgendwelchen Trash-TV-Formaten zu sehen ist.
Und hier können wir vielleicht ganz kurz mal sagen, ja? Wilfried Latzeder, wer ihn jetzt von euch, du und ich sind ja schon ein bisschen älter, also noch nicht ganz so alt, dass wir zur Generation gehören, die Paul und Paula geguckt hat, aber da hatte er tatsächlich seinen großen Durchbruch in dem Film, Die Legende von Paul und Paula, und das war einer der ganz großen DDR-Filme, die auch dem Regime damals aus verschiedenen Gründen übel aufgestoßen sind. Und das war schon, oder Zeit der Störche oder so, das waren schon gute Filme. Also das ist echt eine Kinolegende, nicht nur im ostdeutschen Rahmen, der Glatzeder.
Ja, und nicht zu vergessen, Die Legende von Paul und Paula, ja, bekanntermaßen der Lieblingsfilm von Angela Merkel. Ne? Das sollte ich auch noch erwähnt werden. Hier beim Teleshop-Tisch lernt ihr noch was, Leute. Ne? Ja, und also ich fand es halt schön, die dann halt mal wiederzusehen. Und der spielt halt diesen Harry, das ist ein sogenannter Romeo-Agent. Das heißt, der hat halt dafür gesorgt, dass eben meistens die Damen abgelenkt wurden, damit die anderen arbeiten konnten. Und der bekommt zum Beispiel so eine Entwicklung, die auch mehr eine Behauptung ist als alles andere. Ich möchte jetzt aus Spoilergründen nicht zu tief reingehen, aber ich habe mich gefragt, was soll das? Weil das kommt so aus dem Nichts und es wirkte mehr so, wir haben hier so viele Figuren und jede Figur braucht halt ihren Part in dieser Geschichte. Fand ich sehr ungelenk und unschön. Nicht, was mit ihm passiert. Es freut mich ja, wenn jemand so spät noch irgendwie entdeckt, wer er wirklich ist. Aber wie ich schon sagte, für mich war das mehr eine Behauptung als eine richtige Entwicklung.
Das sehe ich ganz genauso. Also auch mir, und ich freue mich wirklich, das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr meine Rezensionen mal öfter gehört habt, über jede Repräsentation. Aber das ist genau immer diese Art von Repräsentation, wo ich sage, so bitte nicht. Ist jetzt schwer, da hier ins Detail zu gehen, ohne was zu verraten. Aber es ist auf vielen Ebenen problematisch, auch wieder was dieses kolonialistische Motiv und Klischees und Sexualisierung und dergleichen angeht. Also wirklich, und letztlich auch vollkommen unglaubwürdig gespielt. Also man nimmt es der Figur keine Sekunde ab. Und das ist jetzt wirklich auch nicht die Schuld dieses Schauspielers, der wie gesagt sehr gut ist, aber hier diese Handlung einfach auch nicht mit Wahrheit füllen kann, wenn es einfach völlig leer ist.
Ja, alleine dieser Kritikpunkt, dass man den Film etwas nicht abnimmt. Der Film ist voller Sachen, wo ich sage, ich nehme euch das nicht ab. Also als Beispiel Katharina Thalbach als diese Tamara, die nimmt dann so aus dem Nichts quasi an so einem Quiz zum Thema südamerikanische Rebellion statt und findet da halt eben ihren Traumboy oder so. Das ist weder besonders komisch, noch wird es elegant in diese Handlung eingefügt. Und der Film ist jetzt nicht besonders lang, aber da gibt es so viele Szenen, wo ich das Gefühl hatte, ihr seid auch nur dafür drin, weil diese eine Figur im Grunde in diesem Film nichts zu tun hat. Und das mehrt sich und mehrt sich und mehrt sich. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich weitestgehend keinen richtigen Spielfilm geguckt habe, sondern mehr so eine alte Sketch-Sendung, als ob es damals 2005 oder so im Sat.1 Fun-Freitag irgendwo so eine Nostalgie-Sketch so gewesen wäre.
Ja, ganz recht. Und dann halt auch solche, also Katharina Thalbach ist ja wirklich toll und man sieht sie selber an sich gerne. Aber diese Rolle ist halt auch so unterfüttert und dann eben auch so billige Witze wie der Name Tamara und ja, Tamara Bumke, wir wissen es, aber das ist dann halt einfach so ein Kalauer, der verpufft sofort und dann hat man nichts mehr. Und eben auch gemessen an all diesen unangenehmen Aspekten, die wir eben genannt haben, etwa dieser Paternalismus gegenüber den kubanischen Einwohnenden, dieses Desinteresse an der Landeskultur, an den Menschen da. Und dann eben noch so diese Suggestion, dass die ja Hilfe von außen bräuchten, um ihre Probleme auf die Reihe zu kriegen. Also, und auch was du eben beschrieben hast, eine der schlimmsten Szenen, so der Pauschalurlauberaufstand. Also, wie man sich da echt als Revolutionär führt. Und wenn das Ganze irgendwie ironisch gemacht wäre, wenn es sich irgendwie selber untergraben würde, dann könnte man dem noch mehr abgewinnen. Aber so ist es halt nichts, was einen jetzt stinkwütend macht, aber es bleibt doch sehr schal und zu viel ambivalenter Beigeschmack. Da war der erste Teil im Vergleich zum zweiten wirklich wesentlich feinsinniger, obwohl ich damals den ersten Teil wahrscheinlich kaum als feinsinnig bezeichnet hätte. Jetzt im Vergleich zur Fortsetzung sieht er doch so aus.
Ja, mit dem Alter kommt das Wissen, ne? Heißt es ja so schön. Was mir noch aufgefallen ist bei dem Film, das ist eine Sache, die mir schon längere Zeit auffällt bei vielen Filmen, ist halt, wie er Sachen erzählt. Ich finde, du merkst, dass dieser Film inszeniert worden ist, so frei nach dem Motto, der muss auch im Second Screen funktionieren. Ich sagte ja bereits zu Beginn, dass am Anfang die Figuren vorgestellt werden, das ist auch schön und nett, aber meine Güte, es war mir auch irgendwann dann genug, weil da wird halt nicht nur Show Don't Tell gemacht, da wird halt eben wirklich auch Exposition Dump hoch 10 gemacht und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Dir wird das so oft vor die Nase gerieben, bis auch wirklich der letzte Depp, versteht, was da Phase ist. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen zu sehr bevormundet und manchmal auch ein bisschen für eher dumm verkauft. So als ob ich im Kino sitzen würde und halt wirklich fast dazu gezwungen bin, mit meinem Handy zu spielen, weil der Film halt so erzählt wird, dass er darauf aus ist, dass ich eh nicht aufpasse. Ich finde das irgendwie ganz schlimm.
Ja, absolut. Und dann möchte ich eben noch ein kleines Detail hinzufügen, gerade was diese sogenannten Romeo-Agenten angeht. Die hatten auch den tollen Namen informeller Mitarbeiter. Und das alles war wirklich nicht so charmant, wie es dargestellt wird. Das sah dann halt ganz oft auch so aus, dass man zum Beispiel nicht nur mal hier einen netten zweisamen Abend hat, den vielleicht beide als One-Night-Stand verstehen. Das sah auch dann so aus, dass man zum Beispiel eine Familie gründet. Und das ist dann einfach nicht mehr so lustig, weil dann halt auch eine ganze zweite Generation von Leuten verletzt wird und auch die erste Generation, also die Ehepartnerinnen waren es meistens, denn die überwiegende Mehrheit dieser Agenten waren Männer, aber auch durchaus die umgekehrte Konstellation. Also auch da, wie Menschen wirklich ausgenutzt und zerstört wurden auf ganz vielen Ebenen und wie dann auch gerade, wenn solche Beziehungen aufgeflogen sind oder es zur Trennung kam, dann Leute terrorisiert wurden, damit sie bloß die Klappe halten. Also das sind ganz üble Stories und das ist eben nicht, also das wird so verzuckert und so süßlich und charmant und ach, was für ein toller Romeo und Charmeur und Casanova das gewesen sei. Und das ist wirklich, also das tut echt weh. Ja, sorry, muss ich wieder so sagen. Also ich möchte ja auch nicht immer die Spaßverderberin sein, aber irgendwo hört der Spaß dann auch mal ein bisschen auf.
Ja, ich werde trotzdem meine Ausbildung als Romeo-Agent weiter fortführen. Tut mir leid.
Ja, also
das war immer mein Traumjob.
Das ist der Job ja wie geschaffen, ja?
Ja, ich meine, wenn hier jemand Familien gründen sollte, bin ich das. So. Übrigens, meldet euch, ich bin auch Single.
genau, ne? 090, 888, 8 mal die 8, ne?
Und jetzt merkt ihr, wie alt Lieder und ich wirklich sind, denn wir haben das doch damals mitbekommen, diese Telefonnummer.
Die 090er-Nummer, genau. Wir wussten ja, noch, als es die heiße Sex-Hotline gab.
Ach ja, das waren noch Zeiten. Aber gut, kommen wir mal zurück zum Kundschafter des Friedens. Ich habe nicht mehr so viel. Ich möchte halt sagen, es gab eine Szene, die fand ich irgendwie noch ganz charmant, ganz nett. Es gibt halt eine Verfolgungsjagd und Motorrad. Da muss ich sagen, ja, das war irgendwie nett. Und nett ist halt auch so, ich weiß, der kleine Bruder von Scheiße, aber das war so einer der wenigen Momente bei dem Film, wo ich das Gefühl hatte, okay, meine Aufmerksamkeit erwacht gerade so ein bisschen. Ja, ich bin gerade ein bisschen investiert in diesen Film. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe auch von Kollegen nach der Vorstellung gehört, dass der erste Teil wirklich erstaunlich gut gewesen sein soll. Was heißt erstaunlich, überraschend gut wohl. Aber ja, ich sagte schon, ich habe keinen Bock auf den ersten Teil nach dem zweiten, aber vielleicht eines Tages. Lida, hast du noch irgendwas auf deinem Zettel? Gut, dann ich klaue mir mal ein Fazit von einem Kollegen, der meinte nämlich, Kundschaft des Friedens 2 ist einer dieser elenden Filme, die an und für sich nicht so übel sind, die aber das große Problem haben, dass du sie mit geschlossenen Augen gucken kannst und würdest trotzdem verstehen, was passiert. Und das ist sehr wahr und es tut mir leid, ich fand den nicht so pralle. Es ist keine komplette Vollkatastrophe, aber ich brauche sowas nicht und... Ja, wie ich schon sagte, Regie übrigens Robert Thalheim, den ich halt vor 20 Jahren so für mich entdeckt habe mit Am Ende kommen Touristen und das ist daraus geworden. Ich meine, das ist jetzt kein Abstieg, nicht falsch verstehen, aber irgendwie, weiß nicht, Kundschafter des Friedens 2 ist mehr so ein Kundschafter des mir egal, Teil 1. So, Lida, dein Fazit bitte.
Ja, ein Film, den man nur wegen des tollen Schauspielensembles sehen braucht und auch dieses Schauspielensemble hat hier traurig wenig zu tun. Ich würde sagen, guckt besser nochmal den ersten Teil oder jetzt einfach den ersten, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, anstelle des zweiten. Ansonsten, wenn ihr euch nur berieseln wollt, dann wird euch der Film vermutlich nicht so wehtun. Es sei denn, ihr seid auch aus einer dieser IM-Familien. Dann tut er euch wahrscheinlich weh oder wenn ihr sonst wie schlimme Erfahrungen mit dem DDR-Regime gemacht habt. Denn die Ostalgiedosis, die ihr hier kriegt, die ist wirklich kaum zu übertreffen.
Und der Film könnte vielleicht dabei helfen, dass ihr vielleicht überlegt, euren nächsten Sommerurlaub in Kuba zu verbringen. Das könnte man auch noch sagen, denn der Film geht voll auf Urlaubsmodelle.
Das oh ja, aber dann denkt dran, dass das eure Einreiseerlaubnis in die USA beeinträchtigen kann. Denn wart ihr schon mal in Kuba, ist eine der Fragen, die beim ESTA-Formular immer vorkommen. Ne? Also zweimal überlegen.
Interessant. Das, was du alles... Bin ich vielleicht gar nicht der hier Spion, sondern du? Wir werden es beobachten.
Na. Cliffhanger. An dieser Stelle schaltet wieder ein. Zum Thema.
Genau, also... So, Pink Eagle hat jetzt Ruhe. Jetzt sage ich nicht noch, dass ihr den Tele-Stammtisch überall findet, wo es Podcasts und Likes geht. Und wir haben eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Und in den Shownotes findet ihr einen sehr schönen Link, der führt euch zu unserem Discord-Server. Und da könnt ihr gerne mit uns diskutieren, uns Feedback geben und einfach nur ein bisschen quatschen. Würde uns freuen, euch da zu sehen oder von euch zu lesen. Ich sage Tschüss und Lida. Dir gibt das letzte Wort. Wähle weise und verrate uns nicht.
Ja, Kennwort roter Fuchs. Also, macht's gut, Leute. Wieder einschalten, ja? Störsender.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.